Professor Dr. Helmut, du bist, ich bin immer so ein bisschen durcheinander, du bist jetzt Geograf oder Geologe?
Ja, ich bin Geograf, aber was ich mache, ist auch sehr verwandt mit dem, was man so Quartärgeologie nennt. Also so, wir interessieren uns für die letzten 2 Millionen Jahre, aber speziell dann noch für die letzten 10.000 Jahre.
Also, du bist Geograf und wir fangen einfach mal an, so ein bisschen mit dem wissenschaftlichen Werdegang. Geograf und der Spezialität kommen wir gleich noch zu. Wir kennen uns jetzt ja schon ewig und 3 Tage, weil wir beide aus dem schönen Rheinland kommen. Genau. Und daher bist du jetzt zurückgekehrt und du bist Professor in Köln.
Ja, also ich war zunächst, ich habe studiert in Düsseldorf und Geografie und Mathematik. Ich hatte zunächst eigentlich Mathematik und Physik, aber dann war Physik so schwer und ich habe die Aufgaben nicht rausgekriegt. Da habe ich gedacht, ich muss mal was zum Ausgleich machen, bin ich zum Geografen gegangen, da habe ich alles verstanden. Da habe ich gedacht, da bleibst du auch. Deshalb habe ich dann Geografie gemacht und da bin ich auch wirklich dran geblieben. Bin immer schon gerne gereist und dann nach dem Examen habe ich das Staatsexamen gemacht, also um auch ins Lehramt gehen zu können. Und dann habe ich promoviert oder wurde ich promoviert. Ich habe etwas geschrieben über den Golf von Tarent. Also das ist, Italien ist ja wie ein Stiefel und der Golf von Tarent ist unten so in dem Stiefel, in der Stiefelbeuge da. Da gibt es so Meeresterrassen, das war meine Doktorarbeit. Und dann bin ich in die Schule gegangen, habe das zweite Staatsexamen gemacht, weil ich gedacht habe, es ist sicherer, dass du einen abgeschlossenen Beruf hast. Man kann ja nicht sagen, ich werde Professor. Also okay, habe ich das zweite Staatsexamen gemacht und dann hatte ich die Möglichkeit, an der Uni zu bleiben und habe mich dann habilitiert über Indien. Das hatte mehrere Gründe, aber okay, über Indien habe ich dann gearbeitet, auch über Küstentiefländer. Und dann war die erste Professur, da war ich in Amerika mit einer Professur kurz und dann die erste Professur in Passau, also sehr tief in Bayern und manchmal habe ich den Hausmeister abends gar nicht verstanden, wenn er hochkam. Der war so tief bayerisch, aber ich habe immer freundlich genickt. Naja, und dann bin ich glücklicherweise überhaupt nicht hierher gekommen, nach Marburg auf eine Professur, war ich sehr dankbar. Ich war hier schon mal gewesen als Hochschuldozent, aber begrenzter Vertrag und dann habe ich hier mehrere Verträge, also Professur gekriegt. Ja, und dann ergab sich die Möglichkeit, doch auch nach Köln zu wechseln. Das ist mir nicht so leicht gefallen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat man hier in Marburg die Geowissenschaften abgewickelt. Also nicht die Geografie, aber auch sehr wohl die Geologie. Und meine Leute haben im Nebenfach heißt Geologie. Insofern hatte ich nicht mehr so gute Nachwuchsleute. Und dann Köln hat mich dann gelockt und ich bin auch eine sehr gute Professur da gekommen. Und Köln ist eben Exzellenzuniversität, also das ist jetzt so ohne mich geworden. Ne? Aber dadurch fließt das Geld leichter. Ne? Das merkt man, wenn man Anträge stellt an den Rektor oder an den Dekan, da kriegt man schneller Gelder, als es hier in Marburg möglich war. Insofern vom Wissenschaftlichen her war das sicherlich der richtige Schritt. Aber nicht sehr gerne habe ich hier den Christustreffen verlassen. Ich komme ja ab und zu nochmal her. Das war schon mit einer Träne doch im Auge.
Ja, dich als Rheinländer habe ich nicht so oft mit einer Träne gesehen, öfters mehr mit dem rheinischen Humor. Küsten. Also ich weiß noch, als der Tsunami war, der schreckliche Tsunami in Thailand 2004, wenn ich es richtig weiß, bist du, glaube ich, ein Jahr später schon hin, oder? Und was war da die Bitte, was du machen solltest? Worum ging es da?
Ja, also ich habe da immer schon mich für Küsten interessiert, weil Küsten sehr interessante Landschaften sind. In der Tat leben, naja, je nachdem wie man es nimmt, aber ein Drittel der Menschheit oder vielleicht ein Viertel lebt in der Nähe von Küsten. Küsten sind sehr wichtige Siedlungsgebiete, auch Handelsgebiete. Ne? Und man denkt natürlich an sehr viele Küstenstädte auch und der steigende Meeresspiegel. Wir haben ja gerade die Diskussion um die Umwelt und steigende, also Umweltverschmutzung, steigende Meeresspiegel sind bedeutsam und das hat mich immer interessiert. Ne? Und insofern habe ich eigentlich immer an Küsten mich aufgehalten. Und dann kamen diese extremen Wellenereignisse, so wie wir es nennen. Einerseits sind das die Tsunamis, die meisten Leute haben das Wort dann da erst gehört bei 2004. Es kommt aus dem Japanischen und heißt Tsunami, also Hafen, Welle, die Welle, die im Hafen eigentlich erst entsteht. Weil die Fischer draußen haben es gar nicht gemerkt, aber im Hafen kommt dann der ganze Wellenberg hinterher. Also das haben wir dann untersucht. Wir wollen sozusagen den geologischen Footprint uns angucken. Was bleibt im geologischen Gedächtnis einer Landschaft übrig von solchen extremen Ereignissen? Und das dann trennen von großen Sturmereignissen. Dann war 2013 Haiyan, dieser große Tropensturm auf den Philippinen. Dann haben wir da ein Forschungsprojekt gemacht, um zu sehen, wie unterscheiden sich die sedimentären Befunde im Geoarchiv, also in den Archiven. Wie sieht es aus, wenn ein Tsunami da die Landschaft trifft oder wenn ein schwerer Sturm die Landschaft trifft. Und dann ist immer die Frage natürlich, wie häufig kommt das vor? Bei Tsunami kann man das relativ gut vorhersehen. Der Tsunami ausgelöst wird meist durch Seebeben und die sind durch die Spannung der Platten ausgelöst. Während bei Stürmen, das kann man nicht so gut vorhersehen, aber man kann zumindest beim Sturm, weiß man ja, der entwickelt sich ja, 3-4 Tage hat man da Vorwarnzeit. Während beim Tsunami hat man diese Vorwarnzeit dann eben nicht. Ne? Aber so wissen wir in Thailand beispielsweise, dass der nächste Tsunami erst in 400 Jahren kommen wird. Denn in den Geoarchiven sieht man, dass der Vorgänger vor 400 bis 600 Jahren war, der Vorvorgänger vor 1000 Jahren und davor vor 1600 Jahren. Und das macht Sinn, weil die Platten erst, eine Platte subduziert, die Platten müssen die Spannung erst aufbauen. Und sie sind jetzt sozusagen entspannt und die Spannung baut sich auf und das dauert mindestens 400 Jahre.
Also das ist jetzt ein Teil, sehr spannend, allein an dieser Stelle mal ein bisschen weiterzugehen. Ein Teil deiner Arbeit, die Küstengeographie oder
Geologie, Küstenforschung,
Küstenmorphologie. Du hast das ja auch zum Beispiel im Zusammenhang von Ausgrabungen in antiken Kleinasien, also wenn ich richtig weiß, Ephesus, Milet und anderen Orten gemacht, wo es auch eine gewisse Kooperation zu den Archäologen gibt.
Ja, ich habe eigentlich so drei Standbeine, das eine ist Küstenmorphologie, was wir jetzt gerade gesagt haben, das andere ist Geochronologie, also Datierungsmethoden, wie kann man Sedimente oder ja, Befunde datieren und das dritte ist Geoarchäologie, also zusammen mit Archäologen versuchen wir die Landschaft zu rekonstruieren und prominent ist natürlich Ephesos, das kennt jeder, Paulus, der Brief an die Epheser, das ist Apostelgeschichte oder der Epheserbrief selber. Da versuchen wir zu rekonstruieren, wie sah die Landschaft aus, wie hat sie sich entwickelt, wie hat sie sich unter dem Einfluss des Menschen entwickelt. Mensch-Umwelt-Interaktion, das ist ein großes Thema natürlich. Und auch bei der UNO-Konferenz, die man jetzt hat, ist immer die Frage auch, wo kommen wir her? Also wie ist dieser Einfluss des Menschen gewesen und wo geht es hin? Ne? Wie stark wirkt der Mensch auf die verschiedenen Ökosysteme ein?
Also man kann sich das vorstellen, dass zur Zeit von Paulus, als er in Ephesus war in den 50er Jahren des ersten Jahrhunderts, die Küste woanders war. War das Meer weiter im Land oder was? Ja, wie war das?
Ja, also wir kennen den Hafen von Ephesus sehr gut, den sieht man heute noch, wer vielleicht mal da war, der sieht heute, selbst im September, wenn alles so braun ist und verbrannt ist, sieht man, der Hafen ist immer noch sumpfig, also ist relativ grün. Und die Küste war näher zur Stadt hin, aber man hat damals schon das Hafenbecken neu konfiguriert, sehr schöner Hafen, und hat aber gemerkt, man verliert den Anschluss an die Küste und dann haben sie einen Hafenkanal gebaut. Nicht? Und wir haben im Hafenbecken gebohrt, das Hafenbecken ist ein gutes Archiv für uns, da kann man einerseits die Vegetation nachvollziehen, man kann aber auch die Belastung nachvollziehen mit Schwermetallen beispielsweise oder organische Verbindungen, pharmazeutische Produkte oder auch Bakterienfunde natürlich von den Schiffen. Und wir haben gefunden auch die Eier von Darmparasiten, also von Menschen. Das siehst du sofort, da kommt der Mensch und dann kommen die Darmparasiten und natürlich der Parasit hört auf, wenn der Mensch aus der Landschaft weggeht.
Also du siehst die, ich sehe die jetzt.
Man sieht sie in Sedimenten.
Santorini, ja, da war ich leider noch nicht.
Ja, die Explosion, die haben wir gefunden, auch im Hinterland von Ephesos. Das war eine große Explosion 1640 vor Christus. Und die Asche, also kommt natürlich darauf hin, die Windrichtung war damals, es war ein starker Westwind. Also die Asche findet man dann an der Küste Kleinasiens und wir haben sie im Hinterland von Ephesos tatsächlich gefunden, in so einem Sumpf. Und das ist dann natürlich ein guter zeitlicher Marker. Dann weiß man, aha, hier, da habe ich eine Zeit, da brauche ich mich nicht auf meine Kohlenstoffdatierung verlassen, sondern kann hier auch diese Tephrochronologie machen.
Und hat diese Explosion 1640 vor Christus auch einen Tsunami ausgelöst?
Ja, die Befunde kennt man auch. Also wenn man beispielsweise die Peloponnes sich anschaut, in Griechenland, die große Halbinsel mit den drei Fingern, da sieht man große Tsunami-Blöcke, die wahrscheinlich darauf zurückzuführen sind. Und auch an der Küste Kleinasiens sieht man auch Befunde. Ne? Es gibt also zwei Sachen, wo man nachschauen kann nach solchen Tsunamis. Einmal die großen Blöcke, die verlagert sind, also Riesenblöcke. Wir sprechen in Thailand beispielsweise, haben wir Blöcke gefunden, die mehrere Meter mächtig sind und also großes Gewicht haben. Und dann kann man auch in den Feinsedimenten gucken, also in Lagunen beispielsweise oder in Mooren. Im Moor wächst ja normalerweise Torf, also organische Substanz, und dann kommt das Meer und plötzlich hat man eine Sandschicht. Und die Sandschicht, das ist dann das extreme Wellenereignis. Tsunami oder halt Sturm.
Super spannend.
Sonst würde ich es nicht machen.
Ja, genau. Super. Morgen erzählst du uns ja, wann die Sintflut war.
Ne, das verraten wir heute nicht. Ne?
Wollen ein bisschen Spannung aufbauen.
Ja, es gibt verschiedene Theorien, die versuche ich morgen mal vorzustellen. Und es gibt auch von, ich sag jetzt mal, etwas einseitig christlicher Seite gibt es auch eine bestimmte Interpretation. Da versuche ich zu zeigen, warum ich das nicht so nachvollziehen kann. Und dann versuche ich aus den vier Theorien, die man so hat dazu, da versuche ich sozusagen die herauszufiltern, wo ich denke, das ist die bestmögliche Erklärung. Ich war im Südirak in der Tat, ich war in Uruk, das kennt ihr vielleicht, in der Bibel wird es erwähnt als Erech. Und Gilgamesch, die Mauer, die wird ihm zugeschrieben, das werde ich morgen zeigen. Und dann werden wir uns darüber unterhalten, welche Theorie da vielleicht am besten ist.
Aber da ging es dann ja nicht das Forschungsprojekt, für das ihr euch sozusagen schon gerüstet hattet und auch schon Material nach Jordanien geschafft habt, das kam dann wegen des Irakkriegs leider nicht zustande.
Ja, wir konnten also eine Saison machen, 2002 konnten wir dort machen, und ich habe dann mir überlegt, soll ich meine ganze Ausrüstung hier lassen in Uruk, also im Südirak, oder nicht? Dann habe ich gedacht, Saddam Hussein kannst du nicht so ganz trauen, nimmst du lieber mit, und dann haben wir es nach Jordanien, und das war natürlich gut, denn 2003, also ein Jahr später, kam dann der Krieg, und das wäre jetzt längst dort verrostet und vergammelt, und also insofern haben wir es dann letztlich wieder nach Deutschland schaffen können. Aber es ist ein Projekt mit dem Deutschen Archäologischen Institut zusammen und eigentlich ein sehr, sehr schönes Projekt. Ne? Und ich würde gerne, auch die Stadt Ur ist natürlich spannend, die Stadt Abrahams, ne, würde ich gerne forschen, aber ja, zurzeit ist es zu gefährlich.
Aber du hast etwas, einen anderen biblischen Ort, der gar nicht so bekannt ist. Da konntest du ein bisschen was schauen, in Saudi-Arabien.
Ja, in Saudi-Arabien hatten wir in Tayma, das wird auch erwähnt in der Bibel, aber wenn man das jetzt nicht weiß, ist nicht schlimm, also es ist an sehr versteckter Stelle. Und zwar wird da von den Wüstenzügen gesprochen, damit ist gemeint Karawanen, vielleicht sind es wahrscheinlich Eselskarawanen. Und zwar liegt Tayma auf der sogenannten Weihrauchstraße, Weihrauch aus dem Jemen kommt, ein Harzia, was man räucherte im Tempel. Und die ziehen alle an Tayma vorbei. Und da haben wir in Tayma versucht, sozusagen auch die Landschaft zu rekonstruieren. Und das interessante Archiv dort ist die sogenannte Sebka, so eine Salztonpfanne. Also wenn hier die Oase ist, und die Oase bringt natürlich Wasser, und dann gibt das Abwasser sozusagen in eine Senke. Und diese Senke, das ist das Archiv, das ist sozusagen das Buch, was wir lesen. Da bohren wir dann, versuchen zu rekonstruieren, was für Schichten sind das und wie sah es in der Oase zu welcher Zeit aus.
Und was war da los in der Oase, außer dass da Wüstenkarawanen vorbeigezogen sind?
Ja, also man weiß natürlich, dass die Sahara war ja feucht und üppige Vegetation, so vielleicht bis 8000. Wir haben dann Seen gefunden, die immer wieder ausgetrocknet sind. Das zeigt schon eine Aridisierung. Wir haben dort marine Organismen gefunden, was sehr, sehr eigenartig ist. Also im Binnenland, was man sonst wirklich am Meer nur findet, so Seepocken. Die sind auch sicherlich bekannt, und jeden Pfahl, so im Meer, da sind da so Seepocken, die sich anheften, die haben wir dort im Binnenland gefunden. Und man nimmt an, das ist durch Vögel eingetragen. Also Vögel haben das im Gefieder und dann waschen sie sich da und nehmen dann Wasser auf und dann bleiben sozusagen die Seepocken, die bleiben dann zurück. Das ist einer der wenigen Befunde, wo man das gefunden hat.
Und Nabonidus hatte da doch auch irgendwie seinen Sommerpalast.
Ja, genau. Nabonid hat da versucht, so 10 Jahre lang, hat aber gemerkt, das ist nicht so eine gute Stelle und ist dann weitergegangen, ist dann weitergezogen.
Ja, also spannend. Wir merken, jetzt könnte man weitergehen so um die Erde. Wir könnten in Papua-Neuguinea uns ein bisschen aufhalten, können uns in der Ukraine und in der Türkei am Schwarzen Meer jetzt mit dir gemeinsam aufhalten. Wir könnten auch in die Sahara gehen oder wie gesagt nochmal nach Indien. Auch in Südamerika hast du mal was gemacht. Was hast du?
Ja, zurzeit haben wir ein Projekt in Chile, und zwar in Atacama. Es gibt in Köln einen Sonderforschungsbereich, der nennt sich Earth Evolution at the Dry Limit, also die Entwicklung des Lebens und der Landschaft in extremer Trockenheit. Die Atacama gibt es vielleicht schon seit 25 Millionen Jahren, seitdem sich die Antarktis und Südamerika getrennt haben. Da ist dann der Humboldt-Strom angesprungen und der ist verantwortlich dafür, dass dort eben die Wüste ist. Und ja, da sieht man Landschaften. Da sagt dann ein Kollege, der dort eine bestimmte Datierungsmethode hat, seit 25 Millionen Jahren hat sich hier nichts getan. Das ist natürlich keine Wüste, das ist natürlich ein Challenge, das ist eine Herausforderung. Und wir versuchen dann doch Argumente zu finden, was hat sich vielleicht doch getan. Wind, natürlich Winderosion, aber es gibt da schon sehr, sehr alte Landschaften. Und dort gibt es auch einen sehr, sehr großen Canyon da, der sieht fast aus wie der Grand Canyon, den kennt man nicht, weil da wenig Leute halt hingehen. Das ist schon sehr spannend. Ne? Es gibt da Käfer, das machen die Biologen da natürlich, die ernten morgens den Tau. Ne? Die stellen sich morgens auf, so, dann ernten sie den Tau und davon können die leben. Ne? Ein Biologe hat aus der Tasche gezogen, so ein Schächtelchen, sagt, da habe ich so einen Schwarzkäfer, der hat 3 Wochen hat er nichts gekriegt. Ne? Das ist unglaublich, ja. Das ist interessant. Wie
also sehr genügsames Wesen, dieser Käfer sozusagen.
Ja, wir könnten dir jetzt, glaube ich, stundenlang an dieser Stelle zuhören. Nochmal ganz kurz, bevor dann ich den Heino und seine Falkner bitte, nach vorne zu kommen. Es gibt ja, du bist ja, es ist ja so angekündigt, wir reden auch über Glaube und Denken, du bist ja Christ. Ursprünglich aus einer Kirche, die nicht mehr so bekannt ist in Deutschland. Ich weiß nicht, ob du das sagen willst.
Oder nee, das kann ich sagen. Meine Eltern kamen daher und ich natürlich als Jugendlicher dann auch. Katholisch-apostolisch nannte sich oder nennt sich diese Gemeinschaft. Die ist eigentlich jetzt immer, wird immer so etwas kleiner. Aber ja, da sind wir sonntags immer hingegangen und ja, dann bin ich natürlich als Jugendlicher, irgendwann habe ich mich natürlich auch gefragt, übernehme ich das jetzt nur, weil es Tradition ist von meinen Eltern oder stehe ich selber dahinter? Und für mich selbst war dann doch auch eine Billy Graham-Evangelisation sehr wichtig, ne, wo ich dann auch noch eine Entscheidung getroffen habe und gesagt habe, ja, ich stehe dazu, das ist auch mein Glaube. Aber als Jugendlicher in der Gemeinde, katholisch und apostolisch, die sind doch, ist etwas überaltert, ne, da kann man sich als Jugendlicher nicht so wohlfühlen. Und ich bin dann halt zum Jugendbund gegangen, entschieden das Christentum, oder ich war in Amerika, habe die Jesus People kennengelernt, das hat mir sehr viel Aufwind gegeben, das hat mir sehr viel Freude gemacht. Da bin ich in eine Pfingstgemeinde gegangen, da habe ich immer wieder so rumgeschnuppert und habe gemerkt, wo Leben ist. Und da geht man gerne hin. Identifiziert man sich damit. Ich habe sehr viel für christliche Rockmusik mich interessiert. Larry Norman war unser großer Star. Und ja, bin immer zu den Rockkonzerten gefahren. Weil ich meist nach Holland, da war mehr los als in Deutschland. Ja, das hat mir Freude gemacht. Und, ja.
Also du hast nicht nur geforscht, du hast auch ein paar andere Sachen gemacht.
Man braucht auch Abwechslung, ja.
Ja. Gut, vielen Dank. Wir sind soweit. Dankeschön. Professor Dr. Heino Falke aus Holland?
Nee, aus Frechen.
Frechen.
Wo ist das denn? Noch so ein Rheinländer. Okay. Wir kommen aus der Frechener Nähe von Köln. Da wohne ich auch heute noch. Und bin aber am Lehrstuhl in Holland, in Winwegen. Bei Frechen, das ist eigentlich so eine Teil meiner Familie, also meine Mutter, die Hemmersbachs. Die sind da schon seit fast 400 Jahren sowas in diesem Vorort von Köln. Und da in der Kirchgemeinde engagiert, auch seit 400 Jahren in dieser Kirche.
Und, nicht du persönlich.
Ich so persönlich, ja. Aber obwohl wir verbannt haben. Wir haben dieses Jahr mal 300 Jahre gefeiert. Unser Kirchenbau ist 300 Jahre alt. Einer der ältesten protestantischen Gemeinden eigentlich im katholischen Köln. Und heute, früher war das mal so eine Spannung, heute ist es ein gutes Miteinander, Katholiken und Protestanten. War sehr schön, als auch der katholische Pfarrer bei uns in der Kirche war. Und mit da vorne. Da auch jetzt sogar ein Abendmahl gefeiert. Ich weiß nicht, das hat man gar nicht laut sagen, aber wir haben es getan.
Ja, über dieses Thema jetzt Köln und dass Köln ja fast mal evangelisch geworden wäre, da reden wir jetzt nicht drüber. Das ist ein eigenes Thema. Du sagst aber, die gehören zusammen, das ist auf jeden Fall so. Heute Morgen hast du eine Beerdigung gemacht, schriebst du mir.
Ist das korrekt? Ja, ich war früher sehr aktiv in der Jugendarbeit, in CVN. CVN gegründet und haben Jugendgottesdienst gemacht, viel. Und irgendwann sagt der Pfarrer mal, willst du nicht mal Prädikant werden oder Predigthelfer, wie es damals. Im Rheinland werden nämlich Laien ordiniert. Und wir haben dann im Gottesdienst die gleichen Rechte wie ein Pfarrer, dürfen beerdigen, trauen, taufen und alles machen, Gottesdienst halten, nur kein Geld verdienen. Das habe ich dann gemacht und seit fast 25 Jahren bin ich jetzt Prädikant, ordinierter Prädikant, mache also auch Gottesdienste. Und heute Morgen, ja, das war eine gute Kollegin meiner Frau, die da gestorben ist und wo ich die Tochter getraut hatte, ja, habe ich das noch, glaube ich, dann gefragt.
Ja, danke, dass ihr gekommen seid, auch wenn so ein Tag so natürlich dann nochmal einen ganz anderen Aspekt hat. Ich gehe jetzt mal direkt ins Thema rein. Also, für mich bist du immer ein Wunder, weil du Sachen sehen kannst, die ich und auch, glaube ich, normalen Menschen nicht sehen können. Weil du kannst schwarze Löcher sehen.
Ja.
Ich habe bis zum heutigen Tag noch nicht verstanden, was ein schwarzes Loch ist.
Ja, okay. Ja, morgen habe ich ja gar nicht so viel Zeit, das zu erklären. Deswegen kann ich das jetzt noch kurz. Ein schwarzes Loch ist kein Loch, sondern ist eigentlich ist gerade sehr viel. Es ist sehr viel Materie zusammengepresst, also genau, wenn man die Erde zusammenpressen würde auf 2 Zentimeter, dann würde ein schwarzes Loch rauskommen. Und je dichter man...
Machen wir jetzt lieber nicht weiter.
Wir können ein bisschen drücken, dann können wir weiter rauskommen. Die Sonne 3 Kilometer. Aber es gibt auch schwarze Löcher, zum Beispiel im Zentrum unserer Milchstraße, 50 Millionen Kilometer groß, weil da 4 Millionen Mal die Masse der Sonne drin komprimiert ist. Im Zentrum der Milchstraße. Und das sehen wir auch, oder wir sehen sehr starke Beweise dafür, wenn wir hineingucken ins Zentrum unserer Milchstraße, dann sieht man Sterne, wir bewegen 10.000 Kilometer pro Sekunde, sich um einen Punkt, immer alle bewegen sich um einen Punkt im Zentrum unserer Milchstraße. Und diesen Punkt ist eine Radioquelle, die macht Radiostrahlung. Ich bin Radioastronom von Hause aus, Theoretiker auch erst, habe versucht, diese Radioquelle zu verstehen, in meiner Doktorarbeit damals, und habe dann festgestellt, wenn ich zu bestimmten Frequenzen gehe, dann kommt die Radiostrahlung immer näher von diesem schwarzen Loch. Wenn man das verfolgt, plötzlich war die Radiostrahlung weg, bei noch höheren Frequenzen war die Radiostrahlung nicht mehr daher. Vielleicht kommt dieser Bereich vom Rand des schwarzen Lochs. Und jetzt, wenn man jetzt Radioteleskop der ganzen Welt zusammenschaltet, das machen Radioastronomen schon mal, dann kriegt man ein Teleskop, ein virtuelles Teleskop, was so groß ist wie die gesamte Erde. Eine Auflösung hat, wo man einen Senfkorn in New York von Marburg aus sehen könnte. Man könnte auch so einen kleinen Spalt oder ein kleines Loch auf diesem Senfkorn sehen von Marburg aus. Wenn man das tun würde, bei diesen Rundfrequenzen schaut, dann würde man den Rand eines schwarzen Lochs sehen können. Schwarze Löcher hat man bisher noch nie gesehen. Und es wäre das erste Mal, dass man sowas sieht.
Also, dass ich jetzt nicht alles verstanden habe
im Detail,
ist das jetzt ein Zeichen? Keine Ahnung.
Aber das Wichtige bei schwarzen Löchern ist, also, die Erde dreht sich um die Sonne.
Ja, das so weit okay. Komme ich doch.
Und zwar, damit sie nicht in die Sonne reinfällt, muss sie Zentrifugalkraft und muss sie schnell genug bewegen. Wenn sie schnell genug läuft, fällt sie rein. So. Und je näher du rankommst in die Sonne, desto schneller musst du drehen, damit du nicht reinfällst.
Ach so, ja, gut, da muss ich mir merken. Ja,
also irgendwann wirst du sehr rot. Und wenn du die Sonne zusammenpressen würdest, noch viel kleiner und kleiner, dann würdest du immer schneller dich drehen müssen. Irgendwann würdest du die Schnellheit von Licht erreichen. Und alles, was sozusagen sich dann darum dreht, dreht sich wieder schneller von Licht. Und Einstein hat das verboten. Ist blöd. Aber es ist nun mal so.
Ja, das ist verboten, der Einstein.
Einstein hat das verboten. Okay. Licht bewegt sich schneller als Licht. Okay. Und das ist sehr fundamental. Das ist sehr fundamental in gesamte Physik eingebaut, dass in Lichtgeschwindigkeit ein absolutes Geschwindigkeitsverbot ist. Nichts bewegt sich schneller als Lichtgeschwindigkeit. Und ohne diese Tatsache würde es auch nicht das Licht geben, würde es keine Energie, keine Wärmestrahlung und nichts geben. Unsere Handys würden nicht funktionieren, gar nichts würde funktionieren ohne diese Naturgesetze. Und das heißt, dass irgendwann was passieren muss. Wenn ich also wirklich noch schneller drehen würde als das Licht, da passiert irgendwas. Wenn man das durchrechnet, dann dreht sich auf einmal Ursache und Wirkung, würden sich umdrehen zum Beispiel. Dann würde etwas passieren, vor dem das die Ursache gewesen wäre. Und deshalb gibt es diesen Punkt, der heißt den Ereignishorizont um ein schwarzes Loch. Und das ist ein Punkt, durch den aus dem nichts mehr entrinnen kann, entsnappen kann im Holländisch.
Also du kannst das alles noch auf Holländisch sagen,
was du schon auf Holländisch ist mein Problem, genau.
Auf Englisch sind es zum Zweifelsfall auch noch
Horizont. Nein, aber es gibt diesen Raum, diesen virtuellen Horizont um ein schwarzes Loch herum, durch das alles hineinfallen kann, ja, weil es fällt sozusagen quasi mit Lichtgeschwindigkeit hinein, erreicht Lichtgeschwindigkeit in den Punkt, aber wenn es einmal darüber hinausgekommen ist, kann es nie wieder zurückkommen. Und das gilt auch für Licht. Auch Licht, wenn ich sozusagen einen Laserpoint auf ein schwarzes Loch schicken würde, dann würde es eigentlich durch die Schwerkraft abgewogen, oder eigentlich die Krümmung des Raumes, aber egal, und das Licht verschwindet dann in diesem schwarzen Loch und kommt nicht mehr raus. Und wenn du drinnen sitzen würdest, mit so einem Laserpointer oder sowas rausschicken, würde das Licht auch wieder zurückkommen.
Ja, das heißt, du kannst rausgucken, aber nicht mehr rausgehen.
Du könntest drin sitzen, du könntest reinfahren, du könntest rausgucken, du könntest das ganze Universum sehen. Und du könntest keinem erzählen, was du siehst.
Ja, das ist natürlich schwierig. Was ist jetzt? Ganz kurz. So, jetzt, ich glaube dir das alles, sage ich jetzt mal so, ja. Ich glaube dir das alles mal alles. Genau. Jetzt habt ihr so Teleskope, ne? Also mit denen ihr schaut. Und ich glaube, ihr seid auch dran, irgendwie nochmal so ein europäisches Megateleskop zu bauen. Oder habt ihr das schon?
Nein, wir haben. Ich habe vor 3 Jahren also einen großen Wettbewerb, Wissenschaftswettbewerb eigentlich gewonnen. Da haben wir 14 Millionen Euro gekriegt. Das waren also die Top 2% aller, also das haben nur 2% aller Gruppen, die was eingereicht haben, über alle Wissenschaften in ganz Europa da Gelder gekriegt. Und das erlaubt es uns jetzt, eben dieses Teleskop auf der Welt zusammenzuschalten. Also nicht europäisch, sondern weltweit. Zusammen auch mit Kollegen in Harvard, MIT, Chicago, Arizona, in Japan, Taiwan.
Atacama ist
das? Atacama-Wüsten, so, genau. Da steht so ein Riesenteleskop.
Da steht so ein Ding, ja.
Genau. Und jetzt letzten April waren wir alle auch bei verschiedenen Teleskopen auf der ganzen Welt und haben gleichzeitig auf dieses schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße.
Und seht ihr da was? Oder
ist das wissen wir noch nicht. Wir haben die Daten jetzt alle bekommen. Wir reduzieren gerade die Daten und versuchen sozusagen die ersten Bilder zu machen. Ich denke mal, es wird wahrscheinlich schwer werden beim ersten Versuch, aber ich denke, in den nächsten 2, 3, 4, 5 Jahren wird es uns gelingen, zum ersten Mal so ein Bild von einem schwarzen Loch zu machen. Also wir werden dann wirklich so ein Loch, also da fehlt dann was in der Mitte. Und das ist eben das Licht, was in diesem Ereignishorizont verschwunden ist. Das wollen wir sehen. Wir wollen auf nichts leben. Wir sagen mal, schwarze Löcher sind Ende von Raum und Zeit. Also weil auch deine Zeit langsamer läuft und aufhört. Ja, Zeit läuft langsamer am Rand von schwarzen Löchern und bleibt eigentlich stehen. Also zumindest für einen Beobachter, der von außen schaut, ich sehe dich da reinfallen, läuft deine Zeit langsamer und langsamer und langsamer und würde sozusagen am Ereignishorizont würde deine Zeit von mir aus gesehen stillstehen.
Die steht still, aber die geht nicht in die Vergangenheit zurück.
Nee.
Okay, nein. Mit Zeitreisen noch ein bisschen, muss man noch dran basteln sozusagen.
Ja, da gibt es auch Gedanken, wenn du drin bist, dass sozusagen Zeit, wenn der Ereignishorizont da nicht wäre und wieder rauskäme, dann wäre Zeitreisen theoretisch sogar möglich.
Bleiben wir mal eben beim Thema Zeit. Also morgen hören wir noch mehr und das ist alles total spannend. Beim Thema Zeit. Du bist ja Christ, hast du ja gesagt, und liest die Bibel und da steht ja am Anfang, schuf Gott Himmel und Erde. Und jetzt bist du auch Wissenschaftler, ich kann auch sagen, du bist als Christ Wissenschaftler, aber als Wissenschaftler Christ, da kommen wir schon ein bisschen in die zweite Phase rein, will ich nicht zu viel vorausnehmen.
Ich bin auch Wissenschaftler, Volleyballer, und als Volleyballer Wissenschaftler.
Bist du Volleyballer? Das muss ich vielleicht auch nochmal überlegen. Genau, für mich. Auf jeden Fall gibt es ja zurzeit eine Erkenntnis von diesem Raumzeitgeschehen her, dass wir ungefähr oder sehr genau datieren können, wann das Urereignis war. Ist das korrekt?
13,86 Milliarden Jahre.
Ja. 13,8, war das nicht neulich 13,7?
Ja, das ist ein plus 0,1.
Irgendwie kommen wir jedes Mal plus 0,1, ist das irgendwie länger. Ich erinnere mich an mal 13,4 Milliarden. Ja. Also das jetzt 13,
nee, ursprünglich, nee, als ich anfing, war das tatsächlich so Faktor 2 unsicher. Das war also zwischen 10 Milliarden, 15, 16, 18, 20 Milliarden sogar. So, da schwankte das so ein bisschen. Und das war etwas unangenehm, weil es gab zwei Lager. Die eine jüngeres, der andere etwas älteres Weltall und bekämpften sich alle und jeder hatte völlig recht. Wie das jeder war überzeugt, manche haben den Mittelwert genommen. Nach 20 Jahren ist der Wert jetzt sozusagen bestätigt worden. Das war dann damals blöd, weil es gab für das etwas jüngere Weltall hat man Objekte gefunden, die älter waren oder hätten älter waren, als das Universum eigentlich war.
Das war etwas so. Das nicht so.
Das passte nicht so gut.
Okay. So
aber
jetzt,
das ist inzwischen gelöst.
Okay, also 13,86 Milliarden, ich kann jetzt mal merken, so, ne? Genau, 1386, was war denn
da? Also die 86, also 8 ist.
Ja, okay. Okay, so, und das könnt ihr jetzt sehen. Also, ihr könnt mit eurem vernetzten Teleskopen, Megateleskop, könnt ihr so weit zurückgucken, weil ich, naja, was man ja sieht, ist ja das Licht, was hier ankommt aus der Zeit. Ja.
Und das ist das Entscheidende eigentlich. Also wir können sehr genau messen, wie Lichtgeschwindigkeit, wie schnell die Lichtgeschwindigkeit ist. Wir sehen euch auch Prozesse im fernen Weltall, wo wir sehen, dass Lichtgeschwindigkeit sich auch nicht wirklich verändert hat. Also, manchmal hört man die Fragen, ändert sich die Lichtgeschwindigkeit oder so. Und die Lichtgeschwindigkeit ist eine fundamentale Konstante, die wirklich tief eingebettet ist in die Physik. Wir können Abstände messen, sehr gut. Also zum Beispiel, es gibt eine einfache Methode. Wir nutzen diese Methode mit diesem Teleskop auf der ganzen Welt, auch um zum Beispiel Positionen von bestimmten Sternen zu messen. Denn die Erde, die dreht sich um die Sonne, das wissen wir alle, einmal steht sie da und einmal steht sie da. Dann sehen wir die Sterne einmal von links, einmal von rechts. Dann verschieben sie sich so ein kleines bisschen. Ja? Und aus dieser leichten Verschiebung, ich kann den Winkel messen, einmal guckt von links, einmal von rechts, kann ich den Abstand bestimmen. Das ist wie so, wir kennen ja von früher noch die Geodäten oder sowas, die herumliefen, die rot-weißen Stäben da, ne? Und haben dann den Winkel gemessen, der Stab hat eine bestimmte Länge, haben den Winkel gemessen, aus dem Winkel konnte ich den Abstand bestimmen. Ja. Und unser rot-weißer Stab ist der Abstand der Erde zur Sonne, den wissen wir sehr genau. Und dann messen wir dann den Winkel zu bestimmten Sternen. Also und da messe ich sozusagen zum Zentrum unserer Milchstraße in die eine Richtung 30.000 Lichtjahre, 10.000 in die andere. Das ist eine Hälfte. Ne? Da weiß ich, dass unsere Milchstraße 100.000 Lichtjahre groß ist. Dann gucke ich in den Weltraum hinaus, dann sehe ich andere Milchstraßen, die so groß sind. Ja? Dann weiß ich, dass die viel weiter weg sind. Die sind Millionen Lichtjahre weg, Milliarden Lichtjahre weit weg. Also das kann man relativ gut bestimmen.
Und kann man so bis ganz zum Anfang gucken?
Und das heißt, um mal kurz die Gedanken abzurunden, natürlich sieht man dann die Vergangenheit, weil das Licht braucht Millionen Jahre, Milliarden Jahre, um zu uns zu kommen.
Und, das heißt, was ich da sehe, ist möglicherweise gar nicht mehr da.
Das ist nicht mehr, mit Sicherheit nicht mehr. Das sieht jetzt, wäre jetzt im Moment völlig anders. Und das ist ja eigentlich Einstein, es gibt keine Gleichzeitigkeit. Gleichzeitig ist nur das, was bei mir ankommt. Und bei mir kommt immer alles etwas später an, als es wirklich passiert ist. Es gibt keine Gleichzeitigkeit. Also jeder von euch ist etwas weiter in der Zeit als ich. Es ist zwar auf den Entfernungen spielt es keinen Unterschied, macht es keinen Unterschied. Aber wirkliche Gleichzeitigkeit gibt es nicht. Ja? Also es gibt immer einen gewissen Unterschied. Gut, dass wir jetzt hier sind, ist glaube ich, das sind vielleicht 10 Nanosekunden oder sowas, die Unterschiedlichkeit ausmacht. Aber im Weltall sind es Millionen, Milliarden Lichtjahre. Und dann sieht man auch eine Entwicklung. Man sieht, dass das Weltall vor Milliarden von Jahren anders ausgesehen hat als heute. Also Milchstraßen, die wir heute sind, sehen im Mittel anders aus als Milchstraßen, die ein paar Milliarden Jahre vorher waren. Da sind viel mehr Sterne entstanden. Im frühen Weltall sind viel mehr Sterne entstanden als jetzt, zum Beispiel. Da waren nämlich die Explosionen der Sterne entstehen. Und wenn ich noch weiter zurückschaue, dann werden die Milchstraßen wieder etwas weniger, weil sie erst entstanden sind. Und wenn ich ganz weit zurückschaue, dann gibt es so ein Leuchten, da werde ich morgen noch mal kurz erzählen, am ganzen Himmel, was wahrscheinlich sozusagen das Leuchten des Urknalls ist, des Urblitzes, was da übrig geblieben ist. Und da schauen wir fast bis zum Anfang zurück.
Soweit erstmal, das finde ich total spannend. Vielen Dank. Wir machen jetzt eine 5-minütige Pause, in der kann man Also ich denke, das war jetzt schon mal für mich jedenfalls eine Bildungsveranstaltung ersten Ranges. Vielen Dank, ich musste auch ein bisschen nacharbeiten, besonders also mit den schwarzen Löchern, das ist bei mir noch nicht ganz durchgedrungen. Genau, aber ich habe in guter Hoffnung, dass die Wiederholung des Stoffes, dann wird es auch helfen. Also wie gesagt, wir nehmen es auf, ihr könnt es auf der Webseite des Zinzendorf-Instituts dann auch nachhören. Mit der Erlaubnis der Vortragenden natürlich. Wir steigen mal ein über das Thema Glaube und Denken. Herr Mut, ihr müsst euch jetzt das Mikro teilen, leider. Ich fange mal beim Helmut an. Helmut, es gibt in Marburg einen Kreis, der heißt Frohpros. Was verbirgt sich dahinter? Also das ist der interne Name.
Ja, das sind die frommen Professoren. Vor vielen Jahren haben wir die mal gegründet. Eigentlich warst du mit so der Initiator. Du hattest schon mal den Klaus Böhmer, der ist Mathematiker hier gewesen, ist jetzt pensioniert. Hattest du schon mal so gesagt, aber gut, das kam noch nicht so zustande. Aber dann Thomas Strahler, der dann nach Essen gegangen ist. Nicht? Und wir fingen dann an, im Haus von Klaus Böhmer, der in Bauerbach wohnt. Ja, da trafen wir uns so und haben uns dann immer unter anderem unterhalten. Uns immer noch über Fragen des Glaubens, Glaube und Wissenschaft. Das ist ja ein spannendes Thema. Es sind verschiedene Leute dabei. Die Meinhardt auch, oder dann eine Biologin ist dabei und Jürgen Spieß war lange dabei, also von der alten Geschichte herkommend. Ja, das ist einfach spannend, ne? Wenn man an der Uni ist, man will ja nicht schizophren leben, also ich will nicht sonntags was anderes denken, als ich montags denke, wenn ich im Hörsaal bin. Von daher versucht man das über einen, also so zusammenzubringen. Ein Thema war mal das erste Blatt der Bibel. Wie liest man das als Biologe oder wie liest man es als Geograf oder wie liest man es als Schwarzer Lochforscher oder sonst was? Das ist schon spannend.
Habt ihr sowas auch da in Nijmegen oder in Köln?
So ja, nicht an der Uni, das hat damit zu tun, dass ich ja eigentlich nicht da wohne, sondern ich wohne in Köln, da habe ich meine Heimat, da haben wir einen Hauskreis. Eigentlich bin ich seit ich 16 bin in Hauskreisen immer. Und das war für mich immer auch die Essenz des Glaubens, selber glauben zu dürfen, selber zu forschen, auch in der Bibel zu lesen, zu diskutieren, Fragen zu stellen. Und ich glaube, da ist auch mein Forschergeist auch, der hat sich gefreut da an der Bibel und an der Diskussion. Macht unglaublich viel Spaß. Also das ist für mich ja, essentiell.
Helmut hat ja gerade gesagt, okay.
In Köln formiert sich gerade sowas, hat ein Kollege die Initiative ergriffen und jetzt muss die ersten Schritte sind gemacht. Jetzt müssen wir mal gucken, wie sich das dann weiterentwickelt.
Ich gehe nochmal zum Heino. Helmut hat ja gerade schon das erste Blatt der Bibel zitiert. Die meisten werden den ersten Satz der Bibel auswendig kennen. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve-et ha-aretz und so weiter. Ba-aretz ha-etato und so weiter.
Ich keine Theologie studiert.
Genau, also das ist sozusagen, ja, damit gibt man dann an, so wie bei Lateinisch mit dem Bello Gallico, dem ersten Satz, und viel weiter geht es dann natürlich. Bei mir jedenfalls nicht, bei anderen sicher weiter. So, jetzt wird uns Christen ja so, es gibt ja solche und solche, und dann wird uns ja oft vorgeworfen, auch von Leuten, die meinen ganz, ganz viel zu wissen über uns, dass wir ja ganz unwissenschaftlich seien, weil wir das irgendwie ernst nehmen oder glauben. Ist das für dich ein Widerspruch, Heino, dieser Genesis-Schöpfungsbericht, Erzählung, diese 7 Tage, die da beschrieben werden, es war Abend und Morgen, ein erster Tag, Tag 1 ganz wortwörtlich, es wurde Abend und Morgen Tag 2. Und gerade hast du gesagt, 13,86 Milliarden Jahre, also das nicht 7 Tage vor ja, ein paar tausend Jahren, oder wie muss man das verstehen?
Ja, also ich glaube, wer so ein bisschen gewohnt ist, die Bibel zu lesen und sich da auch inspirieren zu lassen, ich wäre eigentlich nie auf den Gedanken gekommen, dass diese 7 Tage 24 Stunden bedeuten sollte, wenn ich das lese. Für mich ist das, ist es eine Erzählform einer Geschichte, die sehr, sehr wahr ist, sehr, sehr schön ist und sehr, sehr gut ist und die ich sehr, sehr ernst nehme, aber wo ich nicht auf den Gedanken kommen würde, die wissenschaftlich zu setzieren. Ja. Ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten mit der Sprache, ich habe so gut geschlafen. Meine Frau hat mir ihre holländische Wörter entdeckt, die ich gesagt habe. Ich weiß nicht, ob ihm das aufgefallen ist, die ich ins Deutsche übersetzt habe.
Ich dachte auch, ne, das wäre so eine Art besseres Deutsch sowieso.
Ja, ja, ich habe gerade von der Schnellreich gelesen, aber das Wort gibt es im Deutschen nicht. Im Holländischen heißt es bis mehr reichst. Ja,
ja,
im Deutschen gibt es das nicht. Das hat sich mir dann nachher mal
gesagt. Genau, ich habe auch gedacht,
Nein, das, für mich ist Genesis eigentlich ein wunderschönes Buch, ein sehr prophetisches Buch, wo sehr viel, glaube ich, wo sehr viel immer wieder entdecken kann, was auch, glaube ich, sehr viel Wahrheit enthält, also die man auch vielleicht jetzt erst so wahrnehmen kann. Also wirklich eine Entwicklung der Welt aus dem Tohuwabohu, das ist ja unser Bild auch in der Astrophysik, ja, so ein Quantenurschau vielleicht, aus dem Urknall auf einmal entsteht. Ja. Am Anfang war das Licht, Energie, Urknall, dann entstehen eine Erde, dann entstehen Pflanzen, Tiere und Mensch. Also fantastisch, das ist etwas, was vor 2500 Jahren jemand aufgeschrieben hat, so als ob er wusste, was wir heute wissen. Und er hat es aufgeschrieben in einer Form, die damals ein Hirte verstehen konnte und die ich heute als Naturwissenschaftler mit Freude genießen kann und immer wieder neue Dinge drin.
Ja, du hast mal erzählt, als du einen Vortrag gehalten hast in der Pfarrkirche, hast du mal gesagt, dass es auch Kollegen gab, die haben sich geärgert, dass ihr jetzt einen Anfang irgendwie konstatieren müsst.
Ja, das ist, also einer meiner christlichen Astronomie-Kollegen hat mal gesagt, ja, die moderne Wissenschaft hat ja gezeigt, hat die ersten drei Worte der Bibel bestätigt, aber erst zwei Worte im Deutschen am Anfang, Englisch in the beginning sind drei. Also es gab einen Anfang dieses Universums und das etwas, was erst in den letzten 50 Jahren eigentlich wirklich so durchgedrungen ist. Davor, die Astronomengeneration, die war überzeugt, Einstein war überzeugt, das Universum war ewig, hatte keinen Anfang und würde immer ewig sein. Und heute sehen wir, dass das Universum eine Entwicklung macht, einen Anfang hatte und auch irgendwann ein Ende haben wird. Und das ist schon eine fundamentale wissenschaftliche Entdeckung, die da 2500 Jahre gemacht wurde, nachdem diese ersten Wörter aufgeschrieben worden sind.
Das heißt also, es gab dieses Urereignis, was irgendwie was mit Energie, die Bibel sagt Licht, Gott sprach, es werde Licht und es war Licht, das gibt es damit zu sagen, ist wissenschaftlich der Stand, den wir heute wahrnehmen müssen. Und in dieser Energie ist in diesem Geschehen ist irgendeine Information enthalten, aus der sich dann die Dinge weiter entfalten, entwickeln, folgerichtig oder spontan oder wie?
Der wichtigste Satz, der Schöpfungssatz für mich ist ja eigentlich am Anfang war das Wort, am Anfang war der Gedanke, am Anfang Gott sprach. Also all das, was wir heute beschreiben und was wir als Naturwissenschaftler sehen, folgt bestimmten Gesetzmäßigkeiten, folgt einer gewissen, ich sage es ja mal, einer gewissen Idee. Ja? Die stellen wir fest, dass die so sind, aber warum sind sie so, wie sie sind? Ohne diese Idee, ohne dieses Wort, ohne diese Naturgesetzen wäre das alles nicht entstanden. Und die Erfahrung oder das Realisieren, dass aus so einem Tohuwabohu sowas entsteht, wie hier ein Christustreff, ja, oder eine Glasflasche, die getrunken wird und Menschen, die über diese Welt alle nachdenken, das ist unfasslich. Das ist unglaublich, dass das überhaupt passiert. Und das ist für mich ein großes Wunder, dass das passieren kann. Kollegen von mir sagen, durch Zufall, natürlich, kann auch Zufall sein, aber ich sehe da drin wirklich den göttlichen Funken. Mich berührt das auch. Also da ist auch die Wissenschaft mich wirklich berührt, weil sie etwas über den Schöpfer aussagt, über seine Genialität, über seine Schöpferkraft, Schöpfermacht, die eigentlich so meinen Verstand übersteigt. Ich kann es beschreiben, aber wie das wirklich, dass das wirklich alles so funktioniert, wie es am Ende funktioniert, ist schon Wahnsinn. Das ist schön, da würde ich nicht.
Helmut. Jetzt habe ich, wir hatten ja im Sommer jetzt erst in Augsburg und dann in Wittenberg eine Bibelausstellung, die wir auch vom Zinzendorf-Institut aus kuratiert haben. Waren da in Augsburg im Rathaus, im der katholischen Kirche St. Moritz, wunderschöne Kirche, in der evangelischen Kirche St. Anna. Und da hatten wir ein Buch, was wir leider nicht mehr hatten, nämlich ein Evangelium, das dem Erzbischof Uscher oder Ascher gehörte. Beziehungsweise das hat irgendwie auf seltsame Weise seinen Weg aus dem Byzantinischen Reich, also oströmisch-christlichen Reich, nach Westeuropa gefunden und hat dann irgendwann diesem Erzbischof Ascher von Irland gehört. Ich glaube, dem anglikanischen Erzbischof. Und der hat dann aufgrund der Zeitangaben in der Bibel das Entstehungsdatum der Erde auf 4004, wenn ich es richtig auswendig weiß, vor Christus datiert. Die Byzantiner, sprich die Ostchristen, die orthodoxen Christen, hatten ein bisschen anders erzählt, die kamen auf irgendwie 5600. Sieht man auch den Unterschied zwischen Ostorient und Okzident, wir sind immer ein bisschen schneller unterwegs, also kürzer sozusagen als der Orient. Und da gibt es ja heute auch noch Leute, die sagen, wenn ich die Bibel sozusagen ganz wörtlich nehme, dann ist die Erde halt wirklich nur plus minus 6000, irgendwas 7000 Jahre alt. Und da sind wir ja bei deinem Fach so ein bisschen so die geologischen Erscheinungen inklusive, sagen wir mal, was nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene immer noch sehr fasziniert, die Saurierknochen und die großen Dinosaurier. Das war alles vor ein paar tausend Jahren und ist dann möglicherweise durch ein katastrophales Ereignis in Exodus gebracht worden. Und so, siehst du, ja, sag da was.
Ja, ich werde das morgen am Beispiel des Grand Canyons bringen, weil der Grand Canyon eben auch von dem Institut für Creation Research in San Diego als ein Beispiel genommen wird dafür. Da stehen sozusagen Tage dran und dann steht die große Flut dran. Und wo wir als Geologen oder Geowissenschaftler Millionen Jahre sagen, da wird hier gesagt, das sind Tage oder wenige Jahre. Und das ist natürlich eklatanter Unterschied. Ne? Und dann dazu werde ich morgen was sagen. Ja, ich denke, das ist eine verkürzte Sicht. Und ähnlich wie wir vorhin sagten, da war morgen und Abend der erste Tag. Also könnte man sagen, der Schöpfungsbericht, das sind dann so und so viele Tage. Aber wenn ich diese Geschichte jetzt einem Inuit erzählen würde, also einem Eskimo, einem Inuit, für den ist ein Tag ein Jahr. Weil der ja ein halbes Jahr hat der Nacht und ein halbes Jahr hat er also Tag. Ne? Da wären das schon mal 7 Jahre, ne? Da kommen wir schon mit den Tagen gar nicht hin. Und die Bibel will ja verständlich sein für alle Generationen und über alle Zeiten hinweg. Ne? Nein, was ich wichtig finde, ist, dass man verschiedene Datierungsmethoden anwendet. Wir haben das auch, in meinem Hause haben wir eine bestimmte Methode, eine Lumineszenzmethode. Und wichtig ist mir, dass ich meinen Leuten auch immer beibringe, die Möglichkeiten und die Grenzen der Methoden. Ne? Und wir wissen auch Fehldatierungen, da kann man alles sagen, ja. Aber ich versuche immer, dass wir auf mehreren Beinen stehen, also mit unabhängigen Methoden etwas zu datieren. Das werde ich morgen auch noch sagen. Und es gibt zwei, wenn wir über Zeit sprechen, so gibt es, oder auch ja, geologische Ereignisse, so gibt es häufig die Katastrophengeologie. Ne? Das ist meist dann von der Seite, die sagt, es geht alles sehr schnell. Der wird als Beispiel Mount St. Helens gebracht. Klar, der ist 25. Mai 1980 explodiert. Da ging natürlich über Nacht, hat sich eine riesige Schicht gebildet. Ja, das stimmt. Das ist sozusagen die Katastrophengeologie. Aber es gibt eben auch geologische Zeiträume, die Zeit brauchen. Ne? Und ich nenne das eine sozusagen Kairos-Geologie. Kairos, plötzlich der Augenblick. Und Chronos, das ist Chronometer, das ist die Zeit, die verläuft. Ne? Und beides gibt es Befunde. Nicht? Wir haben also beispielsweise Seen, es gibt Seen, also Mare beispielsweise in der Eifel, die sind Jahresgeschichte. Ne? Da bildet sich immer im Frühjahr eine helle Lage, das sind Millionen dann von Diatomeen, also Kieselorganismen, und die bilden eine helle Schicht. Und im Herbst kommt der Laubfall, bildet sich eine dunkle Schicht. Und hell dunkel ist ein Jahr. Und das kann ich heute beobachten. Kann ich mich daneben setzen, kann ich sehen. Und der See, der am weitesten zurückreicht mit dieser Jahresdatierung, Barfen nennen wir das, der ist 100.000 Jahre reicht der zurück. Das ist ein See in Japan. Also kann ich 100.000 Jahre, ich kann das Jahr 723 vor Christus sehen. Ich kann 10.725 vor Christus sehen.
Und da sehe ich eben, dass die Welt wirklich da etwas älter ist. Und ich sehe nicht beispielsweise da eine weltweite katastrophale Flut. Die sind alle uniform, die Schichten durch, bis eben dann vor 100.000 Jahren. In unserer Eifel haben einmal das Holzmar 23.000 Jahre. Kann ich auch auszählen. Also wenn man das in diese kurze Zeit pressen will, das ist in meinen Augen eine Fehldeutung. Und man wird dann dem Befund einfach nicht gerecht. Und vielleicht nur noch zu Kairos und Kronos, das ist ganz interessant, das kommt natürlich aus der griechischen Mythologie, diese Begriffe. Und Kairos ist ja sozusagen der Augenblick. Ne? Und Kairos wurde als dargestellt immer als jemand mit einer Tolle, also er hat sozusagen Locken hier vorne, aber hinten der Nacken ist ausrasiert. Das heißt, den Augenblick musst du ergreifen vorne, wenn er vorübergegangen ist, kriegst du nicht mehr. Ne? Der Nacken ist weg, du hast hinten nichts, du kannst da hinten nichts packen. Ne? Und sowas gibt es. Also Kronos, das ist Zeit. Beispielsweise Paläoböden, ich werde es morgen erzählen, das braucht Zeit. Und das andere, natürlich gibt es Katastrophen, das stimmt, aber die ganze Welt besteht nicht nur aus Katastrophen. Man kann die ganze Geologie nicht nur mit Katastrophen erklären.
Also ich bleibe jetzt nochmal ganz kurz, vielen Dank an diesem Thema. Also der Kampf geht ja, sagen wir mal, an manchen Stellen, vor allem in Amerika, ist bei uns ja nicht so stark, zwischen Kreation und Evolution, ja. Und die einen schimpfen auf die anderen und die anderen schimpfen auf die einen. Ne? Und dann sagt man, also das ist ja auch teilweise auf beiden Seiten nicht nur Wissenschaft, sondern manchmal auch erkenntnisleitendes Interesse, wenn man es mal ein bisschen vorsichtig ausdrückt. Also man macht das dann auch so, man geht vielleicht ein bisschen über die Grenzen hinaus, du hast gerade von den Grenzen von bestimmten Methoden auch gesprochen. So, jetzt muss man als Christ Kreationist sein? Also muss man sagen, okay, egal, was auch immer sonst die Wissenschaft sagt und hier diesen mit 13,86 Millionen Jahren.
Milliarden,
danke. Ja. Irgendwie auf USA, Englisch. Kann ich ja sowieso nicht, ich meine, wer war dabei, also das kann ich jetzt hier nicht, also, kannst du mir viel erzählen, ja. Weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich stimmt oder ob das alles nur so scheint, als ob es ist. Ne? Wenn ich das jetzt höre, was du sagst, glaubst du an eine Art Mischmodell? Ist das korrekt?
Ja, also wir sehen es im Schöpfungsbericht ja selber, in der ersten Satz der Bibel, da heißt es, und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Zack, ne? Das ist sozusagen, ich nenne das Instant Creation, also Sofortschöpfung. Ne? Das braucht keine Zeit, Sofortschöpfung. Und dann heißt es aber auch, die Erde bringe hervor, Gräser, Kräuter, was ich besagt. Das nenne ich prozessuale Schöpfung. Da ist also ein Prozess, da sagt Gott nicht, es werde ein Wald und da war ein Wald, sondern die Erde bringe hervor. Das heißt, er gibt der Erde die Substanzen, die Mineralien und so weiter, sodass die Erde dies hervorbringen kann. Ne? Und da ist Zeit involviert, das dauert. Ne? Und ich denke, wenn
das wäre das Evolutionierende.
Ja, das entwickelt sich, das sehen wir ja auch immer mit Bäumen im Frühjahr dann wieder sehen und so weiter. Das entwickelt sich, genau. Und ich denke, dass Gott viele Modalitäten hat, wie er Schöpfung geschehen ist. Also Kausalität wäre, wer steht dahinter, wer macht es, ist das der Zufall, gibt es einen Gott oder wir wissen es nicht, so gibt es drei Möglichkeiten, das zu erklären. Das wäre die Kausalität. Aber die Modalität heißt, wie ist es dann geworden? Und da eine Modalität ist eben für mich, eine Modalität, wie der Schöpfer Schöpfung geschehen lässt, ist Instant Creation, Sofortschöpfung, es werde Licht und es ward Licht, oder prozessuale Schöpfung, also Evolution, Entwicklung. Und ich denke, dass das, was wir Evolution nennen, eine Modalität ist, wie der Schöpfer Schöpfung geschehen lässt. Und dann habe ich nicht mehr so einen großen Widerspruch. Es ist natürlich nicht einfach, wenn es dann zur Frage kommt, was macht den Menschen zum Menschen? Das ist natürlich ein großes Thema, da kann man ein großes Fass aufmachen.
Weil wir ja nach diesem Verständnis eine relativ rezente oder neulich erst entstandene Erscheinung sind.
Ja, aber die Frage ist, ich denke, in der Bibel steht eben, Gott nimmt einen Erdenkloß, das heißt mit anderen Worten, er nimmt Substanz, die bereits geschaffen ist, die er bereits gemacht hat. Wir sind keine extraterrestrischen Wesen, wir könnten ja auch Substanzen haben, die es sonst gar nicht auf der Erde gibt. Ne, Iridium ist ja die Anomalie, die ist eigentlich aus dem Weltraum kommt, das haben wir aber nicht. Wir sind ganz normale Substanzen, die wir hier haben, aber dann kommt die Geistbegabung. Und ich denke, das ist das Entscheidende, dass wir sozusagen Kommunikation aufnehmen können mit Gott. Ne? Und ich wollte zu dieser Creation Story wollte ich noch sagen, das ist ja heute auch so, wenn wir mit Menschen beten, der Schöpfer hat sich ja nicht geändert. Wenn wir sagen, Gott derselbe gestern, heute und in Ewigkeit, oder Jesus derselbe, dann meinen wir, der Schöpfer hat sich ja nicht geändert damit. So, wenn wir mit Menschen beten, geschieht es ja manchmal, dass jemand spontan geheilt wird. Wir nennen das dann ein Wunder, es geschieht leider viel zu selten, aber das würde ich Instant Creation heute nennen. Und bei anderen ist es so, wir beten und dann kommt ein Prozess der Heilung. Manche werden auch nicht geheilt, das muss man auch stehen lassen. Aber das würde ich dann prozessuale Schöpfung Gottes nennen, weil der Schöpfer sich nicht geändert hat.
Also, es gibt so viel, wo wir jetzt anknüpfen können. Gott sei Dank haben wir noch morgen Heilung. Ich habe eine Frage an dich und dann gebe ich nochmal in die Möglichkeit, vielleicht ein paar Minuten, dass wir was auch fragen können. Wie gesagt, das Ziel ist wirklich halb zehn, vielleicht ein paar Minuten danach, aber nicht jetzt überzogen, wahnsinnig. Das Weltall ist jetzt 13, so, ich sage das so auch für sich. 8,6 ist alles
ausgerechnet.
Genau, Milliarden Jahre alt. Nach der heutigen Erkenntnis, wie gesagt, jedes Mal, wenn ich Heino Falke treffe, ist es ein bisschen länger schon. Also aus meiner Wahrnehmung, aber es könnte auch meine Altersvergesslichkeit sein, die damit spielt. Auf jeden Fall, wie lange wird es denn noch sein? Also ich meine, was jetzt war, okay, und wo gehen wir, wo geht das denn hin? Wo fliegt das hin? Das hat man irgendwann angefangen und jetzt fliegt das auseinander und es stehen diese Sterne und ja, wo geht das denn jetzt hin? Was ist denn hier?
Also das ist eine herrliche Spekulation, die man da anstellen kann. Wenn man es einfach weiter extrapoliert, einer meiner ganz alten Kollegen hat mal gesagt, extrapolieren darf man nicht, mein Herr. Extrapolieren darf man nicht, mein Herr, weil natürlich dann, wenn man also was nach vorne extrapoliert in die Zukunft, dann werden die Unsicherheiten sehr groß und man kann sehr schnell daneben liegen. Und ein anderer Kollege, ein christlicher Astronom, der hat mal irgendwann gesagt, das Weltall in der Vergangenheit war so unglaublich kreativ. Und er meinte, auch Christ, also der Schöpfer war so kreativ, dass eigentlich in jeder Phase des Weltalls, der Entwicklung des Weltalls, wieder neue Dinge entstanden sind in der ganzen Entwicklung. Es hätte mal so einen Anfang des Urknalls, auch des ersten Feuerballs, auch der ersten Milchstraßen, hätte man nicht denken können, dass auf einmal eben Menschen entstehen, zum Beispiel. Oder wir sehen jetzt, dass das Universum sich schneller auseinander bewegt, als es eigentlich müsste, weil seit ein paar Milliarden Jahren so eine neue Kraft aufgetreten ist im Weltall, die das Weltall auseinandertreibt.
Also das ist aber ganz kurz, das bewegt sich schneller,
bewegt sich etwas schneller auseinander, als es eigentlich sollte. Und es bewegt sich immer schneller. Also ne, normalerweise, wenn man so eine Explosion hätte, wenn wir uns das mal so als Explosion vorstellen würden, dann wird so eine, die bewegt sich nach raus und dann könnte es ja langsamer werden und wieder in sich zusammenfallen. Das war auch so der Gedanke, den man hatte, dass das Urknall, das sozusagen das Universum sich ausdehnt und dann wird es langsamer und langsamer unter dem Einfluss der Schwerkraft und fällt es wieder zusammen und dann gibt es wieder Neues. Das ist ein buddhistisches Weltmodell, eigentlich immer wieder wiedergeboren wird. Und jetzt hat man festgestellt, dass A, gar nicht genug Materie da ist, um das Universum zusammenzuhalten, und B, es noch eben diese auseinandertreibende Kraft, dunkle Energie gibt, die sozusagen das Universum verschnellt.
Es gibt nicht nur dunkle Löcher, es gibt auch dunkle Energie.
Genau, es gibt auch dunkle Materie, also wir haben es mit dem Dunkel. Ja, deswegen so schwarz angezogen. Ja, sehr gut heute Morgen. Deswegen sieht es im Moment so aus, als würde sozusagen alle Milchstraßen mehr und mehr voneinander entfernt werden, sodass wir am Ende eigentlich nur noch unsere eigene Milchstraße sehen und alles andere eigentlich so in der Ferne.
Also Besuche werden immer schwieriger.
Wird immer schwieriger. Dass Energie eigentlich aufgebraucht ist, das Universum so irgendwann ein Kältetod stirbt, dass alles sozusagen so ja, dahin sieht auf sehr, sehr langen Zeitskalen. Wir werden das nicht mehr erleben. Es gibt genügend Möglichkeiten, die Erde vorher zu zerstören. Auch die Erde wird mit Sicherheit ein Ende finden. Das ist ganz klar. Die Sonne wird aufhören zu scheinen, das ist auch sicher. Und ja, es gibt noch andere Möglichkeiten, dass wir viel schneller unsere Erde selber vernichten oder vernichtet wird auf andere Art und Weise. Also, dass es ein Ende gibt, ist nach heutiger Sicht eigentlich auch nicht zu vermeiden. Manches dauert länger als anderes, aber ja.
Wow. Also erstmal euch beide ganz, ganz herzlichen Dank hier an dieser Stelle. Jetzt gibt es, klatschen wir mal nachher, die Möglichkeit zu zwei, drei wirklich präzisen Fragen möglichst und nicht keine Vorträge, sind einfach, wer sagt, da möchte mal anhalten. Wer möchte, Jonathan, ist der dich zuerst aufstehen, laut sprechen.
Ja, wenn man die Modalität, also jetzt der Evolution irgendwie da in diesen Prozessen da auch mit handelt, da habe ich mich jetzt vorhin gefragt, ich glaube, du hast es auch schon kurz angesprochen, dass also wo dann der Moment sozusagen kam, wo es dann den Menschen irgendwie gab und dann auch, weiß ich nicht, verbunden, dass dann mit Adam und Eva, also wo sozusagen dann Gottes Geschichte mit den Menschen losging und also wie sich das dann über diese Millionen Jahre dann irgendwie da einbauen lässt. Vielleicht habe ich dann eine kurze Antwort.
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage natürlich. Ne? Also wir nehmen evolutionsbiologisch an, dass der anatomisch moderne Mensch 200.000 Jahre alt ist, also der Mensch, wenn man ein Skelett findet, dass es nicht von unserem Skelett mehr zu unterscheiden ist. Jetzt neuerdings hat man gesagt, vielleicht 300.000 Jahre. Es ist vielleicht von Afrika, es ist ein anderer SFB, den wir in Köln haben, out of Africa, also wenn der Mensch von Afrika dann ins Rheinland kommt und wir dann zum Rheinländer wird nachher. Ich habe dann immer gesagt, an Karneval ist dann immer Evolution rückwärts wieder. Wir sind wieder zum Affen. Ja, das ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Frage. Und ja, was macht uns Menschen eigentlich zu Menschen? Ich habe am Mittwoch einen Vortrag gehört hier in Senckenberg-Anlage von einer Evolutionsbiologin, die quasi Schimpansen mit uns verglichen hat und das Verhalten von Schimpansen. Eine Sache fand ich da interessant, dass die Schimpansenkinder sich an die Mutter klammern und die Mutter hat dann sozusagen die Hände frei und kann Früchte. Machen die Kinder, also die Menschenkinder machen das ja nicht. Ne? Dann muss die Mutter in den Arm halten oder muss er absetzen. Ne? Und wenn es das Kind absetzt, fängt das Kind an zu schreien. Ne? Das vielleicht entwickelt sich so eine Sprache. Naja, okay, ist eine interessante Theorie. Naja, also die Kunst sehen wir erst vielleicht so seit 35.000 Jahren, erste Kunstobjekte, dann wann kommt Musik. Für mich ist in dieser biblischen Erzählung, für mich ist wichtig die Frage, wann entwickelt der Mensch diese, oder wann sehen wir, dass der Mensch auf Gott reagiert, also diese Kommunikation. Ne? Wir sagen, dass Gott ist wie so ein Radiosender und wir haben einen Empfangsfern in uns und wir können auf ihn reagieren. Ne? Und wenn man das jetzt aber nachweisen würde, mit Knochen alleine würde man es nicht sehen. Man würde es nur sehen im Ausdruck, in Höhlenmalerei beispielsweise. Da sehen wir, dass der Künstler sein eigenes Autogramm da quasi macht, indem er die Hand hinhält und dann bläst er drumherum und man sieht seine Hand noch nicht. Also ja, der Frage muss man nachgehen. Im Neandertal-Museum, der Direktor des Neandertal-Museums, wir sind mit einem gemeinsamen Projekt zusammen, ist es interessant, dass man geht sozusagen im Neandertal-Museum ganz nach oben und in der Mitte ist so eine Neandertaler Frau dargestellt, oder war jedenfalls, weiß nicht, ob in der neuesten Ausstellung, und sie beweint ihren Bruder, der gestorben ist. Also Menschen beerdigen den anderen, trauern darum. Wir wissen, dass sie Blüten drumherum gelegt haben. Also da ist, vielleicht ist auch eine Hoffnung da, dass mit dem Tod nicht alles aus ist. Viel, viel später natürlich in den Pyramiden sieht man, dass da die Hoffnung ist auf ein ewiges Leben, ein Leben nach dem Tod. Das sind alles Fragen, da muss man weiter dran forschen. Es ist da sicherlich noch nicht das letzte Wort gesprochen, weil wir Schriftlichkeit haben wir erst 3200 vor Christus, da wird in Uruk die Schrift, also Keilschrift, entwickelt. Ne? Was vorher ist, muss man dann immer versuchen zu interpretieren aus Befunden, aus Werkzeugen, die da sind. Aber dass es Menschen waren, sehen wir an Werkzeugen, die da sind, die Faustkeile und so weiter. Das macht ein Tier nicht.
Also willst du auch? Ja, ich wollte auch noch. Also ich habe letztens nochmal, ich bin ja Astrophysiker, deswegen hatte ich mit Genesis 2-3 eigentlich nicht so viel zu tun gehabt bisher, weil ich dachte, da verstehe ich nichts von. Aber ich fand das nochmal faszinierend, das nochmal zu lesen, auch die Geschichte von Adam und Eva. Ich fand es so, auch da wieder so tief warm, was da ist. Also erst die Beschreibung des Paradieses, das irgendwie so völlig eins sein eigentlich mit der Natur und keine Angst vor dem Tod, gar nichts. Und dann kommt dieser Baum der Erkenntnis, der Baum des Wissens. Und das ist ja das, was uns so ausmacht als Menschen. Wir wissen. Und wir wissen um den Tod. Wir wissen, dass wir etwas falsch machen. Wir können entscheiden. Das macht uns zu Menschen. Und was ist dann, was passiert mit, was das Erste, was Adam macht? hängt sich so ein Feigenblatt vor. Ja, völlig bekloppt, warum hängt da so ein Feigenblatt? Aber kein Tier schämt sich. Wir können uns schämen, weil wir etwas falsch machen. Weil wir können entscheiden, wir können uns falsch entscheiden, wir können Menschen bewusst verletzen. Also da wird so menschliche Geschichte sehr tief und sehr wahr erzählt. Und dann die Angst vor dem Tod, was du eben auch erzählt hast. Also ich glaube, da ist die Menschwerdung ist in dieser Geschichte sehr, sehr genau beobachtet, sehr genau beschrieben und endet dann mit dem, mit dem Verstoßen aus dem Paradies, aus dem wir sozusagen selber durch unsere Erkenntnis eigentlich, die echt toll ist, aber sie hat uns auch das Paradies gekostet und auch das sich Loslösen von Gott. Ja, also ich sage mal, ein Stein kann sich nicht von Gott lösen. Er folgt allen Gesetzen Gottes. Und Naturgesetze sind für mich auch Gesetze Gottes. Er kann da gar nicht anders. Er kann nicht drumherum. Und wir können anders. Ja, wir sind keine Steine. Ja, wir können anders entscheiden. Und das macht den großen Unterschied. Und das macht auch unsere Zerrissenheit eigentlich am Ende aus. Ja, und am Ende der Geschichte wird dann der Mensch hinausgetrieben in die Kälte eigentlich. Mein Gott, kleidet ihn noch in Fell. Also er läuft dann noch in Fell gekleidet, so aus Neandertaler rum. Und gibt ihm auch, also Gott gibt ihm auch so eine wahre Winterjacke mit, sagt, komm, also das ist noch so ein bisschen was, Gott lässt ihn nicht ganz alleine.
Super.
Ja. Kurz meine Person, ich bin Pfarrer und katholischer Pfarrer und Hobby-Astronom. Verbinde also beides, katholischer und Glauben. Und habe an einer Stelle Ihres Vortrags ein kleines Problem gehabt, als Sie nämlich versucht haben, meiner Meinung nach, die Genesis-Schöpfungserzählung zu retten, indem Sie sagten, ja, da wäre ja schon viel Prophezeiung drin, was wir heute erst erkennen in der Astrophysik, stünde da schon drin. Ich glaube nicht, dass wir die Genesis-Erzählung retten können, indem wir ihr eine naturwissenschaftliche Qualität geben, die sie nicht hat. Es ist kein Naturwissenschaftsbericht und hat es auch nicht nötig, naturwissenschaftlich gedeutet zu werden. Weil die Widersprüche darin sind noch viel größer zur heutigen Astrophysik als ein paar wenige Übereinstimmungen, die aber rein zufällig sind. Also von daher, glaube ich, gehen wir auf eine falsche Fährte, wollten wir die Bibel retten, indem wir sie naturwissenschaftlich deuten. Die Bibel hat ihre Stärke auf anderen Ebenen, als auf naturwissenschaftlichen Ebenen.
So, ja, das ist ein interessanter Gedanke, das höre ich öfters. Das höre ich öfters gerade von Theologen und von Geisteswissenschaftlern oder sowas, die sehr gern in Genesis natürlich eigentlich nur, sagen wir mal, die geschichtlichen oder die theologischen Aspekte drin sehen. Aber das finde ich eben das Besondere an Genesis, dass es so ein Diamant ist, der viele verschiedene Facetten hat und die widerspiegeln. Und dass, wenn ich als Naturwissenschaftler Genesis lese, ich doch mir diese Gedanken nicht verbieten kann oder er sich einfach mir aufdrängt, dass mir Bilder kommen, die ich naturwissenschaftlich sehe, die ich dann in Genesis neu entdecke. Auch wieder. Man sagen, ja, ich kann die Bibel nicht retten, ich habe die Bibel überhaupt nicht zu retten, die Bibel kann, aber ich, auch die Bibel, auch Genesis, die hat es gar nicht nötig, von mir gerettet zu werden, die muss von mir entdeckt werden, glaube ich. Aber da bin ich dann schon anderer Meinung. Ich denke, für mich ist Genesis schon ein Text, der von jemand geschrieben ist, der eine sehr tiefe Ahnung hatte von dieser Welt, der diese Welt auch sehr gut beobachtet hat. Der aber auch irgendwie eine Ahnung von diesem Schöpfergott hat. Und deswegen denke ich, dass es kein Zufall ist, wenn ich heute als Astrophysiker da drin Bilder entdecke, die etwas widerspiegeln, was ich heute erst sehen kann. Ich warne aber, und da gebe ich Ihnen völlig recht, ich warne absolut davor, die Bibel zu nehmen und zu sagen, das bedeutet jetzt genau das. Also es gibt Leute, die sagen, genau, ich leite das jetzt her, und Herr Ascher hat das ja gemacht, hat die Bibel sozusagen als wissenschaftliches Buch genommen und hat das sehr deziert, das Wort habe ich jetzt gelernt, genau wieder, und ausgerechnet, was ich weiß. Da vergehen wir uns eigentlich an der Bibel. Aber sie ist für mich trotzdem ein prophetischer Text, wo Wahrheiten drin stecken. Das möchte ich nicht weglassen. Also das,
Dankeschön. Ich will das jetzt auch ich sehe hier Nuancen und ich glaube, das ist hilfreich. Ich nehme jetzt noch diese drei Meldungen, die da sind, und dann geht es morgen weiter. Ich bitte dich hintereinander zu sagen, hier, das würdest du anfangen, Andi, und dann da hinten die beiden.
Andreas, mein Name, Frage an Helmut. Deine Wissenschaft erscheint sehr logisch. Ja, du hast das Schichten, du hast das jetzt mit den Seen in der Eifel genannt, die Winter und Sommer unterscheiden sich in unterschiedliche Schichten hinterlassen. Du untersuchst Rohrkerne, wo du dann den Zerfall von Urin untersuchst und Alter bestimmst. Findest du in deiner Wissenschaft auch Gott und Glauben wieder, oder ist die Wissenschaft eine Sache und Gott und Glauben ist was anderes, also eine andere Facette in deinem Leben?
Wir hören das jetzt erstmal. Da waren diese beiden, ich glaube, da und weiter.
In der Evolution ist eigentlich der Tod ein schöpferisches Prinzip, ein gutes Prinzip. Wie soll das übereingehen mit der biblischen Interpretation des Todes, die ja die Belohnung quasi für die Sünde ist, erst nach der Erschaffung des Menschen einzig. Das ist ja auch sehr wichtig für die Bibel, also die Interpretation des Todes.
Dankeschön. Und dann noch weiter.
Das ist fast die gleiche Frage. Also, für mich kommen dann zwei Sachen zusammen. Also, dass Evolution ja offensichtlich, nach dem, was ich von euch verstehe, weil ich selbst auch seit Jahren nicht so denke, mit zu dem Prinzip gehört, wie auch das Leben sich verändert hat und entfaltet hat auf der Erde, in verschiedenen Formen. Evolution braucht ja eben eine genetische Variation, also zum Beispiel durch Strahlung irgendwie, ja, eine zufällige Variation und so weiter, und braucht eben den Tod, bevor sich ein Lebewesen vermehren kann. Und das passt für mich nicht damit zusammen, das ist wirklich sehr ähnlich, dass der Mensch ins Paradies hineingeschaffen wurde, wo es ja eben diesen Tod, wenn ich es richtig verstehe, nicht gab, sondern dass Krankheit und Tod, also diese Sachen, die ich erst machen wollte, kamen. Das wäre toll, wenn ich darauf irgendwie eine Antwort hätte oder eine andere Person.
Ja, ist sicherlich nicht einfach zu beantworten. Also die Bibel sagt es natürlich, dass der Tod kommt, weil der Mensch dann vom Baum des Lebens nicht mehr ist. Er ist vom Baum der Erkenntnis, ne? Und dass er nicht nur auch noch vom Baum, dass er nicht ewig lebt, dann kommt nachher der Tod, der dann durch die Sünde und so weiter. Ja, ja, das ist nicht einfach übereinzustimmen. Das weiß ich auch nicht, jetzt eine direkte Antwort drauf. Und vielleicht müssen wir den Tod auch, wir sterben natürlich, aber wir glauben ja auch über den Tod hinaus. Wir glauben ja nicht, dass mit dem Tod alles raus ist, der Tod ist schrecklich und so weiter. Und manche Menschen leiden, ist ganz schrecklich, ganz klar. Aber wir glauben ja noch, dass das eingebettet ist in Gottes Wirklichkeit. Wir glauben ja über den Tod hinaus. Insofern können wir da schon auch einen Schritt weitergehen. Und wenn wir Kinder haben, dann pflanzen wir uns ja darin fort und in den nächsten und so weiter. Da kann man das vielleicht auch so sehen, dass die Lebensspur weitergeht, aber man selbst als Organismus dann seinen Beitrag geleistet hat und wir sind dann bei Gott. So kann man es ja vielleicht interpretieren. Eine letztliche Antwort habe ich darauf auch nicht. Warum es Leid gibt, warum es Tod gibt und so weiter, das weiß ich auch nicht. Ne?
Willst du noch zu Hilfe? Ja.
Andis Frage, klar. Also ich meine, ich sehe einerseits, was ich schon gesagt habe, ich will nicht schizophren sein, ich will sonntags das gleiche glauben, was ich montags glaube, und will montags den Studis das erzählen, was ich auch sonntags im Gottesdienst erzählen könnte. Also das ist für mich kein Widerspruch. Ich denke, dass ich schon in dem, was ich erforsche, groß sind die Werke des Herrn, wer sie erforscht, der hat Freude daran. Das ist der Leitspruch, Psalm 111, Vers 2. Ne? Und das glaube ich schon. Ne? Wir staunen über die Dinge, wir staunen über den Makrokosmos, über den Mikrokosmos, könnte man jetzt sehr viel sagen, was man da alles entdeckt, das ist super. Wir haben sehr vieles noch gar nicht gesehen. Die Tiefsee hat mehr Geheimnisse als der Mars. Ne? Wir wissen, viele Organismen kennen wir noch gar nicht. Manche Zusammenhänge kennen wir gar nicht. Ne? Also da gibt es noch sehr viel zu entdecken. Und das Entdecken, das hat Gott ja auch irgendwie in uns hineingelegt, das Erforschen. Im biblischen Bericht heißt es dann so schön, der Mensch gibt Namen, er benamst das. Ne? Da sieht man Linné sozusagen, der die ganzen Namen da. Damit macht man sich auch so ein bisschen so zu eigen, oder in den Höhlenmalereien, dass man die Tiere so hinmalt. Also ich sehe schon, dass man, wenn man forscht, diese Neugier hat Gott in uns hineingelegt und ich will immer weitere Erkenntnis gewinnen. Es bringt mich nicht von Gott weg, sondern es zeigt mir eher noch die Vielfalt des Schöpfers, den Variantenreichtum. Wenn ich jetzt von Modalitäten der Schöpfung gesprochen habe, so denke ich, gibt es noch viel mehr, als ich das überhaupt hier skizzieren konnte.
Weil ich auch korrigieren muss, natürlich hat der Mars viel mehr Geheimnisse noch als die Tiefsee. Du weißt doch gar nicht, was du noch nicht weißt.
Was Organismen angeht.
Es gibt natürlich die Berufsdeformationen. Also ein Arzt zum Beispiel muss eine gewisse Härte auch gegenüber Schmerz. Also wenn ich dauernd Mitleid habe, wenn ich jemanden aufschneide, als Chirurg, ja, dann wird es schwierig. Und auch als Naturwissenschaftler muss man natürlich versuchen, sehr rational rangehen, nicht jedes Mal emotional. Aber trotzdem natürlich am Ende die Faszination und die Inspiration, die man kriegt aus der Naturwissenschaft, ja, zu sehen, wie fantastisch diese Welt funktioniert. Und das ist schon auch ein spirituelles Erlebnis. Und die spirituelle Erlebnis trauen sich oder gestehen sich manche Kollegen nicht zu, glaube ich. Also für mich erweitert sich meine Wissenschaft dadurch, dass Gott da ist. Ein Arzt, der liebt auch und der kann Schmerz fühlen, aber eben nicht am Operationstisch, aber danach schon. Also deswegen ist es manchmal vielleicht schwierig, aber im Großen und Ganzen denke ich, diese Faszination schon wichtig. Über den Tod will ich doch nochmal sagen, wir haben da sehr sehr menschliches Bild vom Tod. Ein Beispiel, was ich mal gebe, jeden Tag, ich weiß gar nicht wie viele, aber es sind Tausende von Sonnen, die jeden Tag im Universum explodieren, ganze Planetensysteme zerstören. Der Tod ist permanent überall anwesend und ist überhaupt kein Problem für uns. Wenn nochmal so eine Sonne explodiert, eine Supernova, sagen wir, super, toll, schön. Das ist alles ein Feuerwerk. Oder wenn ich einen Stein modelliere, den ich kaputt mache, den transformiere, ist das auch was Schönes, was Gutes, ja, obwohl ich den Stein kaputt mache zum Beispiel, was Neues draus mache. Für uns Menschen ist der Tod was ganz Schreckliches. Für uns ist er was Schreckliches, weil wir um den Tod wissen. Der Stein weiß nicht um den Tod, wir wissen um den Tod. Und das ist genau das, was in Genesis auch vorkommt. Genau, der Tod und der Baum der Erkenntnis, die hängen ganz eng miteinander zusammen. In diesem Moment wird der Tod für uns etwas ganz Fürchterliches, etwas auch, was uns, wenn wir völlig mit Gott eins wären, völlig bei Gott wären, keine Angst vor dem Tod hätten, dann hätten wir auch keine Angst vor dem Tod, sagen wir es so. Weil ich bin bei ihm jetzt und ich werde bei ihm sein in Zukunft. Aber in dem Moment, wo ich von Gott getrennt bin, wo ich nicht mehr ganz im Paradies lebe, im Paradies wohne, da habe ich Angst vor dem Tod. Jeder Mensch hat diese Angst vor dem Tod, weil er nicht weiß, was da kommt. Diese Unsicherheit, die bleibt da. Und das ist das, glaube ich, Entscheidende, was da bei Genesis passiert. Und deshalb heißt nicht, dass nicht auch Pflanzen verwelkt sind. Die Erde bringe hervor. Das geht nur, wenn Samen stirbt und was Neues aufgehen lässt. Ja, dieser Prozess, den wird jeder Bauer, der früher die Bibel gelesen hat, wird das sofort begriffen haben. Dass da ein Samen stirbt, das steht ja auch in der Bibel, und es bringt was Neues hervor. Also dass generell Tod nicht da war davor, das halte ich für eine komplette westliche Überinterpretation von Genesis, die man, denke ich, nicht so gemeint war. Kann ich mich auch irren. Aber das
Paulus schreibt ja auch im Römerbrief, dass der Tod der Sünde soll jetzt auch Handwerk gezogen. Ich denke, das ist jetzt so viel gewesen, dass wir total viel zu denken haben. Hoffentlich können wir heute Nacht noch schlafen. Die Frage, die mich nochmal beschäftigt, ist die mit der Tiefsee immer: Wieso sind die Fische in der Tiefsee bunt, wo die doch keiner sieht? Das ist so eine meiner vielen, meiner tiefen Lebensfragen, die ich sozusagen mit mir trage. So, jetzt erstmal ganz herzlichen Dank. Morgen geht's weiter. Ich mache jetzt eine ganz kurze Ansage, dann Elke und dann Katja.